Ein zu satter Vogel fliegt nicht.
Windhunger ist einer der transformierendsten Kräfte, die eben mit Schmerz einhergehen. Ich wollte das ändern und ich wollte etwas haben, auf das ich wirklich stolz sein konnte.
Willkommen im Mann-Farid-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Mann-Farid Josef El-Numani.
Ihr Lieben! Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Mann-Farid-Podcasts. Heute ein Mann, auf den ich gefühlt 20 Jahre gewartet habe. Meinen eigenen Sohn, meinen sogenannten Erstgeborenen. Hallo Ben El-Numani.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und schön, dass wir das jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, wie lange schon darauf wartest oder nicht wartest, aber dass wir das jetzt machen.
Mein Erstgeborener, das sage ich ja immer wieder, und das ist ja unser erster Vater-Sohn-Podcast, ist sowieso mein erster Vater-Sohn-Podcast, also auch deine Brüder waren noch nicht zu Gast. Wie ist das denn jetzt, Erstgeborener zu sein? Bedeutet dir das eigentlich irgendwas Besonderes in deiner Rangliste?
Also grundsätzlich ist mir das nicht so riesig wichtig. Also was es für mich eigentlich eher heißt, ist Verantwortung gegenüber meinen eigenen Brüdern. Also auch immer, als wir aufgewachsen sind, weißt du ja immer, war es an mir, immer auf die beiden aufzupassen und ein bisschen mehr Verantwortung zu tragen als die anderen. Und das heißt auch von euch den ein oder anderen Wegweiser eher hinzunehmen als die anderen. Und das ist eher das, was es für mich heißt, Erstgeborener zu sein.
Wenn deine Brüder sind jetzt 17 und 15, wenn du so auf die schaust, ist das eine Last, Erstgeborener zu sein? Oder ist das mehr Freude? Beides, wie ist das eigentlich?
Also ich würde sogar sagen, dass es ein Privileg ist, Erstgeborener zu sein. Also ich finde, dass auch wenn ihr an mir das ein oder andere ausprobieren dürftet, würde ich jetzt mal sagen, wie dass ich bis, keine Ahnung, 8 Jahre noch eine Flasche hatte, finde ich dennoch, dass es halt schön ist, in der Familie sozusagen auch die ersten Erfahrungen machen zu können und auch die Grenzen testen zu können. Und ich finde, das hat mir erlaubt, ein wenig mehr wachsen zu dürfen, als wenn es anders gewesen wäre.
Mama sagt ja immer, du hast uns zu Eltern gemacht. Und das ist total logisch. Und gleichzeitig ist mir das noch nie so bewusst geworden, bis Mama das gesagt hat. Mit dir sind wir ja Mama und Papa geworden. Und du deutest das selber an. Trotz all der Bücher, Mama hat mehr gelesen, ich weniger, weil ich mehr meine eigenen Instinkte nutzen wollte. Haben wir uns ja an dir ausprobiert. Das ist nun mal so, glaube ich, mit dem Erstgeborenen. Wenn du deine Brüder siehst, denkst du dir manchmal, oh, die haben es leichter gehabt?
Also ich würde sagen, zu allem Möglichen hat ja sozusagen eine Münze zwei Seiten. Und ich finde auch als Erstgeborener, man hat halt den Nachteil, dass man mit sozusagen weniger Erlaubnissen oder sozusagen mit weniger Erfahrung reinstartet, wenn du halt dich, wie gesagt, als Elternteil erstmal ausprobieren musst. Und auf der anderen Seite, finde ich, werde ich auch anders behandelt und werde auch meine, ich sage jetzt mal, wie ich Dinge sehe oder wie ich Dinge einschätze, nochmal anders eingeschätzt als das von meinen Brüdern. Und wie gesagt, ich glaube, das geht mit Privilegien und auch mit Verpflichtungen ein, wie so vieles in dieser Welt. Und ich kann das gar nicht sagen. Für mich hat das weder riesig Vorteile noch Nachteile, aber allgemein finde ich das als großes Privileg.
Die Literatur sagt ja, dass fast immer die Erstgeborenen die Vernünftigeren sind, einfach weil sie früher Verantwortung übernehmen. Du musstest ja auf deine Brüder aufpassen, das ist ja das klassische Spiel. Dass die Erstgeborenen meistens die sind, die ein bisschen ernster sind, weniger stark im Humor, während ja die Mittelkinder so ein bisschen Free-Flow sind, die können tun und lassen, was sie wollen, haben Freiheiten. Und der dritte oder dann das letzte, bei uns ist das dritte, insofern passt es genau, dass wir literaturmäßig alle drei Bereiche abdecken. Der dritte bei uns, der Henry, ist einfach so das Nesthäkchen, das es besonders leicht hat. Das ist so, was die Literatur sagt. Wenn du mal den Rang 2 und 3 anguckst, wie denkst du das bei uns?
Also ich denke, das Buch könnte eigentlich nach unserer Familie abgebildet worden sein. Also ich glaube, zum großen Teil kann ich mich auf jeden Fall damit wieder einherfinden. Also das ist eigentlich genauso, wie ich jetzt auch so sehen würde. Sammy ist beispielsweise jemand, der unglaublich gut Sozialkompetenz kann, unglaublich gut mit Menschen ist.
Der Mittlere bei uns?
Ja, genau, der Mittlere bei uns. Sehr viel Humor hat, sehr witzig ist, ne, und Für mich war es immer mehr, dass ich mehr Wert auf Fleißigkeit, auf Disziplin gelegt habe, auf eine Verantwortung zu übernehmen und in eine Rolle reinzuwachsen. Und ja, wie gesagt, also das Buch trifft ziemlich gut ins Schwarze, würde ich sagen, bei uns, wie sich die Familie entwickelt hat, kann ich mich sehr drin wiederfinden.
Jetzt soll es ja nicht nur ein reiner Vater-Sohn-Podcast sein, der wäre zwar für uns und vielleicht für die Historie unglaublich interessant, auch den mal in 10, 15, 20 Jahren bei deiner Hochzeit zu spielen. Und gleichzeitig soll er ja an die Hörerschaft auch gehen. Und ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, wie schwer ist es in deiner Jugend, beziehungsweise bist du ja jetzt ein junger Erwachsener schon, du darfst dieses Jahr das erste Mal wählen. Wie schwer ist das so, wie nimmst du es wahr in deiner Generation? Seid ihr eine unbelastete Generation und sagt, boah, wir können uns vor Spaß und Abenteuer kaum retten? Oder spürst du in deiner Generation, bitte nicht nur von dir ausgehen, natürlich auch dich mit einnehmen, boah, wir sind eine Generation, die hat echt ganz schön was zu schultern. Wie nimmst du das selber wahr?
Also ich glaube, unsere Generation hat es so leicht wie noch nie zuvor, um ehrlich zu sein. Und ich finde, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich, um ehrlich zu sein. Und zwar denke ich, dass der Komfort, den besonders eure Generation uns erlaubt hat, uns viele Möglichkeiten eröffnet hat, die ihr nicht hattet. Also ich meine, alleine wie ich leben darf, ich lebe so, wie wahrscheinlich die wenigsten auf dieser Welt es haben dürfen. Das ist ein riesiges Privileg. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass nur Komfort und nur Erlaubnisse haben auch zu einer gewissen Art von Degeneration führt. Und dass meine Generation im Spezifischen auch wieder ein wenig für sich andere Werte wie Disziplin und Glauben und sozusagen sein eigenes Wohl zurückstecken für das Wohl von anderen neu entdecken muss.
Wenn du sagst, Degeneration führt, da würde ich gerne mal vertiefen. Wir waren ja zusammen in Birmingham, ich glaube letztes Jahr, ich bin nur eine Katastrophe in Erinnerung.
Ich auch.
Ich glaube, es war letztes Jahr. Wir sagen jetzt einfach mal letztes Jahr, kann kaum einer überprüfen. Ja. Und da waren wir ja zusammen bei Tony Robbins, dem großen Management, für mich schon Meister aus den USA. Ich hatte ja ganz viel von ihm. Und mal gucken, du bist ja besser, nehme ich an, in Erinnerung als ich. Er hat ja diesen Teil gehabt, der hat mich total berührt, wo er sagt, schwache Zeiten führen zu schwachen Männern, die schwache Kinder großziehen. Also weiche Männer, meint er damit. Also die nicht in ihre männliche Kraft kommen, weil sie nicht gefordert werden. Währenddessen harte Zeiten zu starken Vätern und auch zu starken Söhnen führen, weil die Väter spüren, wir müssen unsere Söhne stark machen für die Welt. Ich glaube, ich habe es nicht ganz sauber wiedergegeben, aber es ist er sagt, es gibt einen Zusammenhang mit den Umständen der Zeit zu der Ausprägung der Persönlichkeiten. Jetzt sagst du ja gerade eben, das finde ich hochspannend, dass ein Teil deiner Generation ein Stück weit degeneriert ist oder auf jeden Fall nicht so vielleicht leistungs- oder lebensorientiert, lebensstark, wie vielleicht noch meine Generation, die es teilen musste, weil es bei uns ein bisschen tougher zuging. Sag dann noch mal was mit deinen Worten. Wieso nimmst du das so wahr?
Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass die heutige Welt, insbesondere was Social Media angeht und was sozusagen die Möglichkeit anbietet, sich innerhalb von einer Sekunde Dopaminschübe zu verschaffen, Aufmerksamkeit, Bestätigung zu verschaffen, einfach dazu geführt hat, dass andere Dinge, die länger brauchen, um sozusagen zu reifen, hinten rücksfallen. Also sowas beispielsweise wie, und das Wort benutze ich liebend gerne als Gegenvergleich dazu, Erfüllung ist für mich da das Stichwort. Und Erfüllung ist für mich, dass du temporäre Freude gegen längere Erfüllung oder eben generellere sozusagen Zusammenschieben von deinem großen Träumen eben sozusagen ersetzt oder eben dafür kämpfst, dass das für dich wahr wird.
Mal gucken, ich will das nochmal rausarbeiten. Also ist das wie so eine Art Gegensatzpaar? Es gibt auf der einen Seite die tiefere Erfüllung oder Sinnsuche, das Why, was auch immer. Kannst du gleich nochmal korrigieren, wie du es genau meinst? Und dann gibt es eine Social-Media-Welt, die dir irgendwie Leichtigkeit, Schönheit, Erfolg vorspiegelt und auch vielleicht vorspielt. In Verbindung mit Dopamin wird ja immer dann ausgeschüttet mit jedem Klick. Ne? Wenn ich anfange, deswegen ratschen Menschen ja so schnell gerne durch irgendwelche News, weil ich dadurch einen Dopaminschub habe in meinem Hirn, der anreizorientiert sich sehr wohl und sehr angenehm für mich ausführt. Also es gibt irgendwie diese Dopamin-Welt der Leichtigkeit. Und es gibt diesen tieferen Teil der Erfüllung. Ist das ein Gegensatzpaar? Also stört die Social-Media-Welt die Erfüllungswelt?
In meiner Wahrnehmung haben wir heutzutage gelernt, dass wir die Zukunft für die Gegenwart opfern und dass wir die Zukunft, also wie gesagt, dass wir die Zukunft für die Gegenwart opfern und dass wir nicht mehr die Gegenwart für die Zukunft opfern. Also wie ich es wahrnehme, ist das eben Delayed Gratification, also deine sozusagen, deine Bestätigung, die Freude, die Erfüllung, die ich eben meine.
Sagst du es nochmal? Delayed?
Delayed Gratification. Das ist ein Wort aus dem Englischen, das kommt aus dem Self-Improvement Movement, was ich auch schon mit 17 kennengelernt habe. Und das beschreibt eben, dass du die Freude, die Erfüllung in die Zukunft herausschiebst.
Also die verspätete Belohnung oder die verspätete Erfüllung, weil du jetzt erstmal in der Gegenwart was leistest, um dann in der Zukunft davon zu profitieren.
Richtig.
Und da sagst du, das tun wir zu wenig?
Ich finde, genau das tun wir zu wenig. Und ich finde, wir bringen auch meiner Generation im Spezifischen bei, dass es vollkommen okay ist, das zu tun.
Ja.
Und sich auch vielen Verhaltensweisen hinzugeben, die das eben bevorzugen. Und eben nicht mehr die Gegenwart für die Zukunft zu opfern, sondern die Zukunft für die Gegenwart. Und ich bin dafür, oder ich finde auf jeden Fall, dass in unserer Generation das sich eben ändern muss, damit wir auch tatsächlich irgendwann eine Zukunft haben und dann einfach irgendwann sonst ohne Gegenwart aufwachen.
Ja, das ist spannend. Also ich will das nur mal verstehen, weil da kann ich ganz stark anknüpfen. Das heißt, deine jetzige Generation ist irgendwie nicht, keine Ahnung, leidensbereit genug, um jetzt was zu schaffen und mit später was zu profitieren. Also so wie meine Generation, ich habe ja, wie du weißt, komme ja aus relativ einfachen Verhältnissen, ich habe viel leisten, viel aufbauen müssen, um überhaupt den Wohlstand zu haben, dass wir jetzt in einem eigenen Haus wohnen, dass wir ein eigenes Auto haben, auch mal in den Urlaub fahren können. Dahinter steckt ja unglaublich viele Stunden Leistung und Schweiß und auch sicherlich abrackern. Und du sagst, wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich da aber gerne, dass deine Generation diesen Teil weniger oder nicht bereit ist zu leisten und dadurch aber auch nicht in der Zukunft davon profitieren kann. Ist das deine Aussage?
Also auf jeden Fall. Also ich denke, dass Schmerz ein Weg zur Transformation ist. Und ich finde, dass unsere Generation deswegen einen Schritt zurückgegangen ist, im Spezifischen, wie wir damals hätten arbeiten und leiden müssen, um uns eben ein besseres Leben aufzubauen. Und ich glaube, die allermeisten gehen auch heute mit einer Erwartungshaltung in die Welt, um zu sagen, ich will jetzt etwas von der Gegenwart und sind trotzdem nicht bereit, eben den Preis dafür zu zahlen, in Schmerz, Leid, Tränen, Arbeitsstunden, um sich das eben für die Zukunft, für ihre Familie und auch für die Gesellschaft eben zu ermöglichen. Auf jeden Fall.
Krass. Finde ich eine total spannende Beobachtung. Und wenn ich jetzt mal die Eltern dieser Kinder mit einbeziehe, ist das unser Verschulden? Also macht unsere Generation irgendwas falsch? Wollen wir es euch zu leicht machen? Umsorgen wir euch zu sehr? Ist das für euch so ein bisschen Bonbon-Leben? Wird immer gleich helikoptermäßig das Hinterchen geputzt und euch rumgehoben? Also machen wir was als Generation verkehrt? Woher kommt das aus deiner Sicht?
Also ich denke, besonders bei euch sozusagen die Einflüsse aus den 60ern, die Hippie-Bewegung, dieses sehr freie, sich von den rigorosen sozialen Regeln eben abzuwenden und das eben an seine Eltern oder an seine Kinder weiterzugeben, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich finde, es ist schwer, von einer Einzelschuld zu sprechen. Am Ende des Tages ist es eine Wahl in meiner Wahrnehmung. Also auch wenn die vorherigen Umstände, in denen wir aufwachsen, solches Verhalten begünstigt, hat dennoch jeder Einzelne die Wahl, sich dagegen zu entscheiden und dennoch seine Gegenwart für die Zukunft zu opfern oder eben andersrum.
Also du sagst, das muss nicht unbedingt an den Eltern liegen. Ja, das mag es befürworten, dass dies vielleicht den Kindern zu viel abnehmen. Aber am Ende, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, die Verantwortung liegt schon in deiner Generation selbst. Man könnte es ja auch anders machen.
Richtig. Und es gibt mehr als genug Gegenbeispiele, die eben sich gegen diese Art von sozialen Trend wenden und ein wirklich erfülltes Leben leben. Insbesondere junge Männer, die immer weniger zufrieden sind, wie die heutige Gesellschaft strukturiert ist oder sich entwickelt. Und wie gesagt, am Ende, wir tragen die Verantwortung, jeder Einzelne für sein eigenes Leben und auch für die Entscheidungen, die wir treffen. Und ich finde es nicht wert, das auf euch oder auf sonst irgendwen anderen abzuwälzen.
Also, das entlastet mich erstmal, da habe ich nicht so das Gefühl, dass ich zu viel Bock geschossen habe. Und gleichzeitig ja ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich weiß ja, dass einige Jüngere auch dabei sind. Wie war denn dein Weg? Also das, was du jetzt mit 20 von dir gibst, das war ja wahrscheinlich, wenn ich mich richtig erinnere, mit 16, 17 noch nicht so. Ich habe da ein Kind in Erinnerung, das unglaubliche nervige Stunden von der Kiste verbracht hat. Deine Mutter und ich konnten uns leider nicht gut auf Regeln einigen. Ist ja immer wieder, heute mittlerweile gucken wir mit Humor drauf, aber ist aus meiner Sicht einer unserer Erziehungsfehler gewesen. Wir waren nicht gut abgestimmt mit IT-Stunden. Bei uns war der eine Elternteil ein bisschen strenger, der andere ein bisschen freier. Wir lassen den Teil jetzt weg, weil ich meine Ehe nicht in Gefahr bringen möchte. Aber am Ende der Story kam raus, ihr habt echt viel, deine Brüder ja in Teilen auch, Zeit vor dem Computer und vor dem Fernseher verbracht. Wie hast du denn deinen Weg da rausgefunden? Scheinbar ja nicht durch deine Eltern.
Also vielleicht ist das auch einfach nur älter werden oder erwachsener werden. Aber bei mir war es, dass ich irgendwann aufgewacht bin und all die Dinge, die mir meine Gegenwart gekostet haben, mir nicht mal mehr die Freude gebracht haben, dass es überhaupt wert war, weiterzumachen. Und ich zumindest bin dann eines Morgens, Abends, was auch immer, aufgewacht und habe mir gesagt, was mache ich eigentlich hier? Was mache ich mit meiner Zukunft? Was will ich eigentlich vom Leben? Und dann realisiert habe, dass ich Stunden, Jahre, Monate, was auch immer, verschwendet habe für eine Gegenwart, die mir nichts gegeben hat, außer eben verschwendete Zeit.
Am Computer und Handy und Gedöns.
Ganz genau. Und ich wollte das ändern und ich wollte etwas haben, auf das ich wirklich stolz sein konnte. Und bei mir kam eines Tages auch der Glaube in mein Herzen, der mir geholfen hat, mir die Stärke zu geben, den einen oder anderen Schritt zu gehen, der notwendig war, um mich davon eben loszulösen von so einem alten Leben. Und also das ist eigentlich so ziemlich meins. Ich habe einen YouTuber gefunden, der mir gezeigt hat, wie. Und am Ende...
Gerne sag seinen Namen, vielleicht möchten andere auch wissen, wer das ist.
Ist einer der absoluten Klassiker bei uns in der Szene, ist der liebe Hamza.
Sagst du den Namen nochmal?
Hamza, ich glaube, der volle Name ist Hamza Ahmed, aber wenn man den auf YouTube suchen möchte, ist einfach nur Hamza. Mhm. Und der war derjenige, der mich ins Fitnessstudio bekommen hat, angefangen hat, mir über Delayed Gratification beizubringen. Und auch wenn ich damals immer noch ein sehr arroganter, unerfahrener und ich würde mal sagen, ein wenig zu wohlerzogener oder was heißt wohlerzogen, aber in zu guten Umständen aufgezogener junger Mann war, war es dennoch so, dass ich dann die Möglichkeit und das Privileg erhalten habe, das eben zu ändern. Und dafür werde ich immer ihm und jedem anderen, der mich da begleitet hat, insbesondere du, Georg, ich weiß nicht, ob du das sehen wirst, mein bester Freund Georg, mir dabei geholfen hat auf diesem Weg. So ungefähr.
Ja, Georg, dann danke ich dir auch mal an dieser Stelle, weil ich bin froh, in welche Richtung sich mein Sohn da entwickelt hat. Ich möchte das nur noch ein bisschen in die breit ziehen für andere. Das heißt, die Welt, die wir eigentlich vorher als kritisch gesehen haben, die ganze Social-Media-Welt, das war auch gleichzeitig wiederum deine Lösungswelt, weil innerhalb der Social-Media-Welt hast du auf YouTube einen YouTuber gefunden, diesen Hamza, der dich in dieses Thema Self-Improvement, also Selbstfürsorge, Selbstverbesserung, gebracht hat. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Was genau hat dich da angesprochen? Das klingt ja so ein bisschen wie so eine Art Erweckungsmoment.
Also
die Zeugen Jehovas eben über YouTube.
Was mich auf jeden Fall angesprochen hat, war das Versprechen, wirkliche Freude zu finden und wirkliche Erfüllung. Und wenn man sich damals mein Leben angeguckt hat, gab es auch nicht vieles, auf was ich hätte wirklich stolz sein können und was mir wirklich viel Freude gebracht hat.
Beschreib mal aus deiner eigenen Sicht, wie dein Leben damals war.
Also beispielsweise...
Und danach mache ich es.
Ich würde sogar sagen, vieles davon wird sich decken tatsächlich, wenn wir beide komplett sehr, sehr ehrlich sind. Aber beispielsweise eine sehr einschränkende und also heftige Sucht, und das möchte ich auch wirklich so mit dem Wort beschreiben, Sucht nach Videospielen, nach verschiedenen Dopaminen, inklusive Pornografie und Ähnlichem. Einen Freundeskreis, der sehr toxisch, sehr unfreundlich, sehr wenig unterstützend mir gegenüber war und mich immer wieder in eine Spirale gebracht hat, wo es mir einfach nicht gut ging. Mhm. Und noch ein absolut zerstörtes Selbstwertgefühl, überzogen mit überreichender Arroganz, um das natürlich zu kompensieren. Und keine Art von irgendeiner erreichten Meilenstein oder Ähnlichem, den ich hätte erwähnen können. Einfach nicht wirklich etwas, auf das ich hätte stolz sein können. Und man kann nur irgendwann soweit die Gegenwart und auch die Zukunft ignorieren. Am Ende holt es meiner Meinung nach einen immer ein. Und das war dann der Moment, wo es mich eingeholt hat, wo es mich an der Schulter gepackt hat. Und es war dann endlich meine Zeit, zurück auf meine Dämonen zu gucken und ein bisschen was dagegen zu machen.
Ich sage das mal aus meiner Perspektive, wie ich dich wahrgenommen habe, auch weil ich mir vorstellen kann, Und das wäre schön, wenn einige Väter, Söhne diesen Podcast zusammenhören. Werde den auch in meiner Männerarbeitswelt ein bisschen bewerben, weil ich glaube, dass es immer ganz gut ist, die unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen. Ich habe dich in der Zeit, wenn ich mich noch richtig erinnere, als sehr abgeschlossen wahrgenommen. Du warst viel in deinem Zimmer, viel war die Tür zu. Konntest wenig mit dem Sport anfangen. Das war, hat dir irgendwie nicht die Heimat gegeben, hast dich da auch nicht durchgesetzt. Ich fand ja, dass du sehr talentiert warst. Linksfuß im Fußball, im Handball habe ich dich erlebt als talentiert. Aber hast dich da nicht auf Dauer durchgesetzt, aus meiner Sicht zu früh beendet. Und ansonsten kann ich mich erinnern, viel Eistee und Chips. Und ich habe dich häufig als sozial unausgewogen wahrgenommen. Das klingt jetzt wunderbar. Was fand ich damit? Du bist mir unglaublich auf den Sack gegangen. Schnell schlecht gelaunt, unglaublich schnell im Widerspruch. Und auf der Quote der Besserwisser würde ich dir eine Eins geben, was auf der einen Seite in Ordnung ist. Ich habe mir ja in der Zeit damals auch einen Männercoach geholt in deiner Pubertätsphase. Und das war ja ein ganz tröstlicher Satz. Und Martin Noack, nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ein ganz toller Vätercoach, den ich nur empfehlen kann, aus dem Raum Wiesbaden. Martin Noack, N-O-A-C-K, toller Mann. Der hat mir gesagt, Farid, du bist ein starker Vater und dein Sohn braucht einen starken Ablösungsprozess, damit die Nabelschnur durchgeschnitten werden kann. Und lass ihm die Freiheit und enge es nicht zu sehr ein. Und wenn er dir so sehr auf den Geist geht, dann schluck es doch in guten Teilen runter und atme es weg, damit nicht aus jedem Gegenüber ein Konflikt entsteht. Ich finde, wir haben das beide damals überwiegend klug gemacht. Wir sind uns viel aus dem Weg gegangen. Besonders, wir hatten ja dann noch die harte Phase von Corona. Das würde ich uns im Nachhinein hoch anrechnen. In dieser Pubertätsphase, in dieser Loslösungsphase, in dieser Phase, wo du in deine Veränderung gegangen bist, waren wir auch locked up. Wir waren hier, ne, wir haben mit Mama und deinen zwei Geschwistern 5 Männchen hier auf der Bude und haben ein gutes Jahr unglaublich viel Zeit miteinander verbracht, was ja von mir noch gekrönt wurde durch die geniale Idee von Wohnmobilurlauben. Also die gleiche Anzahl von Personen auf einem Achtel der Quadratmeter, was ja dann auch zu einer kleinen Revolution geführt hatte. Wir haben ja dann auch Schottland abgebrochen, weil es einfach zu viel wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich teile das sehr, was du sagst und wie du dein Selbstbild hast. Für mich war damit eine Sorge verbunden, wie leistungsfähig im Sinne von überlebensfähig bereite ich meinen Sohn aufs Leben vor, weil ich ja weiß, da draußen, die Welt ist jetzt nicht per se schlecht, aber die ist halt auch nicht per se ein Honigkuchen, wo du rausgehst, hier bin ich und dann sagt der Arbeitsmarkt, schön, dass du da bist, ich gebe dir ein großes Gehalt, sondern das draußen, so ist meine Erfahrung, ist ja auch ein gutes Stück weit Kampf, nicht immer, aber der Mensch muss schon für sich selbst einstehen und gehen. Und es gab eine Zeit, speziell mit den Videospielen, da hatte ich echt Sorgen und Zweifel, ob du es auf die Reihe kriegst. Und heute habe ich die überhaupt nicht mehr. Ne? Du stehst kurz davor, wenn es so bleibt, ziehst du nächste Woche aus. Du nimmst deinen Studienplatz ein, du bist ein bist top in shape, sportlich fit, bist sehr klug, politisch interessiert. Also du wirst, der Erfolg ist dir gar nicht mehr zu nehmen, weil du fleißig bist. So, also ich mache mir keine Sorgen. Und die Löcher, in die du reinfällst, die gehören dazu, um im Leben ein Stück voranzukommen. Ist nun mal so, ne? Also mein Lebensweg war auch nicht geprägt durch Erfolg, sondern ich bin immer wieder mal auf die Fresse gefallen, aber halt mit dieser unglaublichen El-Nomani-Fähigkeit wieder aufzustehen, die hast du ja auch. Also für mich, ich mache mir heute gar keine Sorgen mehr um dich. Also ich glaube, das gehe ich synchron auch mit meiner Ehefrau, mit deiner Mutter, Carina, du wirst das schon hinkriegen. Und spannend ist ja, und das würde ich gerne mal rausarbeiten, also du hast dann den Hamza gehört und was ist passiert? Du hattest diesen Erweckungsmoment und fand dann eine Art Transformation deiner Energie statt, also statt sinnfrei Zeit zu verballern vor Computer mit all seinen 1000 Gefahren, kam auch weiterhin ein Stück weit Zeit im Computer, nämlich auch um dem zuzuhören, Kurse bei dem zu machen, aber irgendwie bist du ja dann mehr ins Leben gegangen, ne? Was ist da passiert?
Also was auf jeden Fall bei mir passiert ist, dass ich einfach dieses brennende Gefühl hatte, ich muss einfach raus. Also einfach wirklich was machen, was erleben, die Welt sehen. Und bei mir war es dann so, ich habe dann viel mit meinem besten Freund, wie gesagt, Georg, Grüße an dich nochmal raus, eben nochmal gemacht. Und insbesondere war es dann für mich sozusagen, die Freude, die ich damals am Videospielen hatte, hat sich mehr in den Wetteifer transferiert, dass ich einfach besser sein möchte. Ne? Also da kann man auch darüber sprechen, welcher Traumaanteil oder was noch nicht alles damit einträgt, um sich eben würdig für die Aufmerksamkeit oder Bestätigung anderer zu fühlen. Aber ich wollte einfach mehr aus mir machen, besser sein, Dinge einfach anders machen.
Achtung, ganz kurz nur, das Bessersein besser als andere oder besser als die alte Version von Ben? Was meinst du mit besser sein?
Oberflächlich als andere, innerlich als ich selbst. Das würde ich so auf jeden Fall sagen, weil ich glaube, dass der Motor, der mich tatsächlich wirklich weitergebracht hat, einfach weg von dem Schmerz, die mit meiner alten Persönlichkeit eben verbunden war, einfach wegzubringen, mich einfach davor zu schützen und weniger dahin, mich zu einer besseren Person hinzubringen, wenn das Sinn macht.
Ich möchte nur einhalten. Ich finde, das ist ganz schön viel Reife. Und ich glaube, ich darf ja auch einen Teil im Top-Management begleiten. Ich wünsche mir, dass Sie diesen Satz verstehen. Es geht nicht um den Wettbewerb mit dem anderen. Es wird immer auf dieser Welt einen geben, der schneller, weiter, höher, größer, reicher, intelligenter ist. Ich liebe das immer bei 100-Meter-Läufen. Und dann gibt es halt 2 Jahre später wieder jemanden, der schneller ist. Es ist alles nur temporär. Für mich, in meiner Betrachtung, geht es darum, die beste Version von sich selbst zu sein und in das maximale Potenzial zu kommen. Und das ist der Einsatzkampf, der sich lohnt zu gehen und zu kämpfen und gar nicht so sehr mit dem anderen. Das tut mal ganz gut. Ne? Ich bin ja auch ein sehr wettbewerbsorientierter Typ. Wenn ich Badminton spiele, muss ich meinen Freund Stefan Baik unbedingt besiegen, um mich gut zu fühlen. Aber im Leben, glaube ich, und das ist für mich schon lange Grund, warum ich diesen Podcast mache, geht es um die beste Version von mir selbst. Und das finde ich, das ist für mich Hausaufgabe genug.
Also kann ich mich absolut wieder drin finden. Ich bin der Meinung, am Ende des Tages werden wir nie tatsächlich die beste Version von uns selber sein, sondern nur die schlechteste Version von uns selber sein, die wir tolerieren können. Also die Hygienestandards, die wir setzen, die wir unbedingt einhalten können, wow, die eine absolute Baseline für uns sind, weil der Rest ist ein Ziel, an das man streben kann, und ein Ziel ist halt etwas, dem man hinterherjagt, aber nicht etwas, was man ist oder etwas, was man hat. Und deswegen kann ich mich da sehr wiederfinden. Das war auch etwas, was mich eben bewegt hat, mich vom Alten wegzubringen. Und so ist ja menschliche Psychologie, ne? Die stärkste Kraft ist, dich von Schmerz wegzubringen und dich nicht zu Freude hinzubringen. In meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest.
Sag den Satz nochmal, die stärkste Kraft?
Die stärkste Kraft, die es gibt, ist, dich von Schmerz wegzubringen und dich nicht zu Freude hinzubringen. Das heißt, dich von dem Schmerz zu lösen, die Person zu sein, die keine Freunde hat, die keine gute Beziehung hat, die sich nicht erfüllt fühlt und ähnliches, ja, anstatt die Person zu werden, die es tatsächlich eben kann, tut oder hat. Auch wenn das natürlich sozusagen das immer ist, was man aktiv im aktiven Bewusstsein denkt. Unterbewusstsein denke ich dennoch, das ist die stärkste Druck.
Also Schmerz ist ja so eine Art weg von da, wo ich bin, will ich nicht mehr sein. Und deswegen bewege ich mich auf jeden Fall schon mal in eine andere Richtung. Wie wichtig sind denn in diesem Denken Ziele?
Ziele.
Also ein Hinzu.
Ich würde sagen, Ziele sind die Meilensteine, die wir uns setzen und sozusagen unser Nordstern, an dem wir uns anorientieren und gucken. Das heißt, wir haben die Urkraft, die uns sagt, ich muss hier irgendwie weg, und unsere Ziele sagen uns wohin. Das heißt, ich möchte Steuerberater mit 50 Klienten werden und 50.000 Euro im Monat Profit machen. Das wäre ein hypothetisches Ziel, was du haben könntest. Und die ursprüngliche oder das ursprüngliche Gefühl oder das ursprüngliche Bedürfnis, was du hast, ist, ich möchte nicht mehr ein mittelmäßiger, was auch immer sein, der nicht A tun kann, nicht B tun darf oder nicht C sein möchte. Und deswegen, wie gesagt, das ist der Schmerz ist der Motor und das Ziel ist der Nordstern, um dich eben tatsächlich dann an den Punkt zu bringen, wo du dann sein möchtest.
Okay. An der Stelle hast du, ich bin ganz sicher, dass jetzt verschiedene Väter sind und sagen, boah, Farid, hat der Ben nicht irgendwie Literaturtipps oder irgendwie, und bevor wir die ganzen Mails beantworten müssen, kannst du 3, 4, 5 Titel nennen, die dir weitergeholfen haben, und dann können die Leute sich das ja selber raussuchen, also ob jetzt YouTube oder Bücher, du liest ja auch das ein oder andere. Hämmer mal raus, was könnten denn Titel sein, wo Leute mal für sich selber nachlesen können oder auch Interpreten wie Hamza Vielleicht gibt es noch andere, wo du sagst, guck dir das mal an.
Also auf jeden Fall, was ich jedem jungen Mann oder auch jedem Mann grundsätzlich empfehlen kann, ist The Way of the Superior Man. Den Autor kenne ich leider nicht, ich bin leider bei sowas
nicht gut. Sag das nochmal,
The Way of the Superior Man. Mhm. Das ist das Buch, was mir am allermeisten geholfen hat. Übrigens auch in Beziehung mit Frauen und sich irgendwie damit rumzuverstehen und rumzuschlagen. Und wenn ich extrem empfehlen kann, wer insbesondere meiner jüngsten Entwicklung mir sehr geholfen hat, mich selbst zu verstehen und auch wie es ist, tatsächlich mit seiner eigenen Psychologie und Unterbewusstsein umzugehen, ist Charlie Morgan und ganz besonders das Video How to do the painful work. Das ist das absolute, ist ein 3-Stunden-Video, wo er darüber redet, wie man tatsächlich die harte Arbeit macht, um sich zu transformieren, während man von Chaos umgeben ist und nicht weiß, wer man ist und was man tun soll und was man möchte. Das absolut beste Video, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, kann ich jedem empfehlen. Charlie Morgan ist ein Business-YouTuber, kann ich sehr empfehlen, ist unglaublich gut, ein sehr transformativer Mann, hat noch viele andere gute Pieces an Videos, aber wenn ich 2 geben müsste, wären das die hauptsächlichen. Das sind die mit Abstand besten.
Cool, sehr, sehr gut. Jetzt wäre das Moment, jetzt könnten wir schon stoppen, ich finde das Gespräch läuft aber so schön, deswegen mache ich noch mal ein bisschen weiter. Du stehst ja jetzt davor, deinen beruflichen Weg zu gehen, ne? Du hast dich jetzt entschieden, nach Worms zu gehen, zu studieren. Steuerlehre. Ich muss immer noch den Begriff legen. Steuerlehre. Wie ist das denn jetzt für dich, so in die Welt zu gehen? Also du gehst jetzt mit 20, du hast jetzt die erste große Trennung hinter dir, bist auch mal kurz wieder bei uns eingezogen, um Luft zu schnappen und jetzt nach 3-4 Monaten ziehst du wieder los. Wie ist denn dein Gefühl? Ist das, mal gucken, vielleicht sind das auch doofe Parameter, die ich nenne, dann korrigiere sie gerne. Ist das eher mit Angst verbunden? Ist das mit Freude verbunden? Ist das mit so einer Abenteurer-Löwenkraft verbunden? Wo stehst du denn jetzt mit so einem Gedanken? In den nächsten 2 Wochen verlasse ich dieses elterliche Nest und gehe in die wilde Welt da draußen, wo aktuell Trump Präsident ist und Putin den Westen bedroht.
Um es mit einem Wort eigentlich zu beschreiben, befreiend. Um ganz ehrlich zu sein. Also für mich ist es die Möglichkeit, neu anzufangen und die Dinge, die ich tatsächlich über die letzten Jahre gelernt habe, wo mich mein altes Umfeld aber immer noch in meiner Wahrnehmung zumindest begrenzt habe oder wo ich mich immer noch selbst begrenzt habe, weil ich immer noch Zugang zu meinem alten Verhalten und zu den alten Umständen gehabt habe. Für mich ist es befreiend und ich freue mich extrem, neu anzufangen, von einer grünen Wiese auf, unbelastet, weiße Weste, je nachdem, was man eben dafür nutzen möchte. Und ich freue mich sehr, dass ich tatsächlich endlich etwas machen kann, wo ich denke, dass ich ein Stück näher zu der Person komme, die ich tatsächlich sein möchte. Und bin schon sehr gespannt, bin schon sehr voll mit Vorfreude und freue mich sehr, anzufangen, diesen Weg zu gehen.
Von dir als junger Mann an uns Eltern. Was ist denn jetzt das Beste, was wir als Eltern, ich glaube, das betrifft ja auch andere, für Menschen wie dich, also die jetzt flügge werden, ihren Lebensweg gehen wollen, tun können? Also was ist denn die beste Unterstützung, die du dir vorstellen kannst von Eltern? Natürlich ist es jetzt das Beispiel konkret, weil ich zufällig auch nicht nur Podcaster bin, auch dein Vater und mit deiner Mutter auch dafür sorgen kann, sondern guck doch mal, dass das so ein bisschen Tipp ist für all die Eltern, die da draußen sind. Was ist denn deine Empfehlung für die Kids in deinem Alter, die jetzt sagen, so, raus aus dem Nest, rein ins eigene Leben? Welche Unterstützung, Absprung, Initiative, Hilfe können wir dir denn als reifere, erwachsene Eltern geben?
Also was ich auf jeden Fall denke, ist das Gefühl von Sicherheit. Also eine gewisse Art von Sicherheitsnetz, etwas, auf das man zurückfallen kann, wenn man doch flach aufs Gesicht fällt, wie ich es schon das ein oder andere Mal getan habe in meinem eigenen Leben. Und ich finde aber auch wichtig, nicht zu vergessen, auch tatsächlich Standards zu setzen. Und insbesondere, wenn man an seinem Kind merkt, dass eben der immer noch der Moment da ist, dass man die Zukunft für die Gegenwart opfert und eben nicht andersrum, auch Erwartungen zu stellen. Nicht zu hart, nicht zu fordernd, aber bestimmt. Das ist, finde ich, schon wichtig. Weil auch wenn der Prozess von dem Sohn oder der Tochter selber kommen muss, immer noch irgendwo Anschlusskraft braucht. Und ich finde, Eltern können ein guter externer Weg sein, auf einem sehr gewohnten Weg das eben zu starten. und dann eben auch, wenn man jüngere Kinder hat, dafür zu sorgen, schnell und lange draußen zu lassen, die wunderschöne Natur zu sehen, auch ihnen beizubringen, wie es ist, Dinge für, wie gesagt, in der Gegenwart zu opfern und dann später eben die Früchte seiner Arbeit ernten zu können dafür. Und die beste Unterstützung, wie gesagt, die ich einfach nur geben kann, ist Liebe und ist Sicherheit, zu wissen, dass es immer eine solide Basis gibt, zu der man zurückgehen kann. Dass selbst wenn Chaos einen versucht, an einem Meer von Unsicherheit mitzureißen, dass es immer noch eine Boje gibt, an der man sich festklammern kann, an der man wieder losschwimmen kann, wenn man möchte. Das ist, finde ich, glaube ich, das am allerwichtigsten für heutige junge Männer, junge Frauen und
Okay, auf der
ähnliches.
Metaebene habe ich das kapiert. Ich würde es gerne mal operativ runterbrechen. Beginnen wir mit dem zweiten Teil, also Rückmeldung, wenn das Kind immer noch zu sehr Zukunft für die Gegenwart opfert, auch mal Hinweise zu geben, zu sagen, Mensch, merkst du nicht, wie viel Zeit du damit verbringst? Ist das der Mensch, der du sein willst? Willst du nicht mehr gucken, dass du in die echte Welt gehst, dir Dinge aufbaust? Also das ist das, so eine Art Feedback. Kommt das hin?
Also Feedback bis hin zum Punkt Kritik. Also das finde ich auch schon wichtig. Auch wenn viele, finde ich, in meiner Generation das heute nicht mehr so gerne hören, finde ich das ebenso auch wichtig, dass es auch eine kritische Stimme geben muss und auch jemanden, der die Wahrheit einfach vor Augen führt. Weil über eine bestimmte Zeit kannst du es nicht mehr ignorieren. Und wenn das von einer so wichtigen Quelle wie den Eltern kommt, dann hat das auch eine gewisse Kraft.
Darf das auch aus deiner Sicht mit Auflagen verbunden sein? Also sogenannte Wenn-Dann-Auflagen, wenn du, keine Ahnung, ich bin ja eher anreizorientiert, 10 Stunden die Woche arbeitest, das ist ja ein Deal, den ich gern mit dir finden würde, dann unterstützen wir dich mit dem und dem Betrag. Aber wir werden nicht dein Leben allein komplett finanzieren. Ist das was, mit Anreizen zu arbeiten?
Also um erstmal zu sagen, ich bin natürlich kein Elternteil. Ich will jetzt niemanden Erziehungstipps geben, wie er seine Kinder zu erziehen hat. Aus meiner Perspektive, um es mit den Worten von einem sehr alten deutschen Politiker zu sagen, finde ich Zuckerbrot und Peitsche, finde ich da auf jeden Fall etwas, was gute Resultate auf jeden Fall, nehme ich mal an, eben hart. Wie gesagt, ich bin kein Elternteil. Und insbesondere mit Anreizen zu arbeiten, die mit Leistung verbunden sind, auch die Möglichkeit zu schaffen, eben zu sagen, was man denn davon hat. Und auch insbesondere das mit Erwartungen zu verknüpfen und auch mal den Kontext zu geben, wie es denn sonst in der Welt aussieht. Insbesondere, wenn man es eben nicht tut, wird man hinterhergelassen. Dann wird man zurückgelassen, hängt man hinterher, ist man im Jobmarkt nicht mehr so.
Also das heißt schon konkrete Erwartungen
Ja.
und die auch verbinden mit, wenn das und das erfolgt, dann kann ich mir das vorstellen, aber auch mit Sanktionen. Den ersten Teil Sicherheit. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht habe ich eine andere Konnotation von Sicherheit als du. Was, wenn du sprichst, Sicherheit dem jungen Erwachsenen geben, welche Sicherheit brauchst du denn oder würdest du denn in deinem Falle konkret gut finden?
Also auf jeden Fall eine kleine finanzielle Grundsicherung.
Asche.
Also nicht viel,
Ja.
also was heißt nicht viel? Also in meinem ist das wahrscheinlich immer noch mehr als, ne, dass die meisten immer noch bekommen. Aber sowas beispielsweise, dass man sich nicht Sorgen machen muss, dass wenn es einem wirklich nicht gut geht, dass man die Miete nicht mehr bezahlen kann, dass man kein Haus mehr und kein Dach mehr über den Kopf hat, kein Essen mehr, was man auf dem Tellern hat, also
Ja.
eben sowas.
Also eine Art Backup.
Backup, Grundsicherung,
Okay.
Sicherheitsnetz, wie man auch immer es, ne, betiteln möchte. Und noch viel wichtiger finde ich aber auch zu sagen, egal was passiert, wir lieben dich, wir werden dich unterstützen, du hast immer einen Platz, wo du zurückkehren kannst, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt und dass selbst wenn es dir schlecht geht, wissen wir das oder kannst du auf jeden Fall wissen, dass wir unser Bestes versuchen werden, dich wieder aufzupäppeln, so gut es in unserer Macht steht. Und ja, also einfach, dass du ein Zuhause hast.
Das sind ja drei sehr konkrete Tipps. Wenn ich richtig mitgezählt habe, erfüllen wir aktuell alle 3 von 3. Will noch mal kurz auch das Thema der finanziellen Sicherheit ansprechen. Wir haben es ja so gemacht, dass wir gesagt haben, du machst eine Art Businessplan im Sinne von Aufstellung. Wie viel Geld brauchst du im Monat? Und dann ist unser Wunsch, unsere Auflage, dass du 10 Stunden die Woche arbeitest. Wir gucken noch, welchen Job du kriegst und wie der vergütet wird. Und den Rest wird ein finanzieller Zuschuss sein, im Studium, verbunden mit der Erwartung, dass du auch in den Semesterferien arbeitest. Kannst natürlich auch Urlaub machen, aber so, dass du auch einen guten Teil selbst beiträgst und wir einen Teil dazugeben. Ist es das, was du damit auch als sinnvoll empfindest?
Also definitiv, das ist also mehr, finde ich persönlich mehr als fair, dass man eben auch Erwartungen stellt, selber Leistung zu bringen und eben nicht nur diese Erwartungsbehaltung zu begünstigen und zu sagen, ich bekomme sowieso alles, was ich brauche und ich muss dafür nicht viel tun. Eben, dass das genau eben damit einhergeht, sondern dass nur die grundsätzlichen Dinge, die sonst Angst und Stress verursachen würden, eben wegfallen. Und dass man von da aus alles Weitere, jeden Luxus, den man sich gönnen möchte, eben auch selber finanzieren und erarbeiten soll. Finde ich persönlich zumindest am fairsten. Und auch damit man den Mensch oder damit man den jungen Menschen dann eben auch daran gewöhnt, dass von nichts kommt nichts und dass man eben dafür arbeiten muss, was man haben möchte. Das finde ich mehr als fair.
Das passt total gut. Ich habe zwei Gespräche mit, einmal ist Inhaber, der andere ist Vorstand von einer Firma geführt. Und da ging es genau darum, wie stark gibt man Geld und Förderung an die nächste Generation weiter. Und mein Credo ist komplett, wir dürfen den Kindern nicht die Chance nehmen, ihr Potenzial zu leben. Und ein zu satter Vogel fliegt nicht. Also wenn ich die Kinder mit allem Möglichen ausstatte, ganz hart, glaube ich, nehmen wir ihnen die Chance auf Leistungs- und Erfolgshunger. Und ich glaube, das ist für die Psyche der Kinder nicht gut, wenn sie sich nie selbst beweisen können. Das ist scheiße. Es ist wie im Sport, wenn einer nie Erfolg mit irgendwas hat, sondern immer so ein Mitläufer ist. Aber es wäre, die Mannschaft gewinnt ja, aber ich muss ja nicht selber tun. Dann ist das nicht besonders erfüllend. Der findet seinen Platz im Leben nicht. Und genauso sehe ich das mit euch als Jugend. Ich finde, ihr müsst die Chance haben, ich hatte die auch, so viel Gas zu geben im Leben, um mir meinen Wohlstand zu erarbeiten. Das war für mich immer eine riesen Wachstumsfeder. Und tatsächlich war es auch so, dass speziell meine Mutter immer Backup war. Wenn also alle Stricke gerissen sind, das ist auch in meinem Leben passiert, dann war meine Mutter immer für mich da. Mit einer Grundversorgung, also es gab ein Bettchen und eine Hühnersuppe. Und irgendwann musste ich meinen Wackelhintern wieder raus auf die Straße bringen und selber für mich sorgen. Und ich halte das bis heute für einen der genialsten Wege schlechthin. Währenddessen, ich hatte ja auch mal vor deiner Mutter, das ist aber ein Geheimnis, ein, zwei andere Freundinnen. Und zum Teil hatten die ein bisschen Asche auf der Seite. Und wenn die dann zu großzügig versorgt wurden, hatten die nie wirklich Leistungshunger. So, die waren immer versorgt. Und das war mir eine große Lehre, meinen Kindern das nicht zu nehmen. Ich formuliere das aktiv so. Nicht zu nehmen, Leistungshunger im Leben zu entwickeln. Wenn du dann irgendwann mal, wann auch immer, heiratest, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir einen Zuschuss geben zu deiner ersten Wohnung. Aber bis dahin finde ich es total cool, wenn Kids selbst Gas geben müssen. Und ich freue mich auch sehr, dass du das so sehen kannst.
Also sich kann ich auf jeden Fall genauso wiedergeben. Ich finde, Hunger ist einer der transformierendsten Kräfte, die eben mit Schmerz einhergehen. Also wenn sozusagen die absolute verzweifelte Notsituation, von der man versucht zu fliehen, eben vorbei ist und ich sage jetzt einfach mal blöd, Blut geleckt hat, wie es eigentlich ist, tatsächlich auf etwas hinzuarbeiten, etwas zu opfern und auch den Spaß daran zu entwickeln, etwas zu jagen und etwas, ne, hungern, etwas zu haben, insbesondere für junge Männer, denke ich, dass das das Beste ist, was für eine Persönlichkeitsentwicklung mit einhergeht. Ob das dafür ist, auf eine absolut gut bezahlte, sehr kompetitive und stressige Stelle hinzuarbeiten oder ob das jetzt ist, ein eigenes kleines Business nebenberuflich zu begründen. Grundsätzlich irgendetwas, was Aspirationen oder Wünsche umfasst, etwas, was wirklich Schmerz und Hunger braucht, um tatsächlich zu manifestieren in der Welt, denke ich, kann ich dir hundertprozentig zustimmen, dass man nicht in einem Zustand sein sollte, wo es einem gut genug geht, wo man zufrieden ist, sondern da ein wenig darunter ist, um zu sagen, ich will mehr. Ich will mehr, ich möchte das haben und ich werde dafür arbeiten. Und wenn ich es halt durch Blut, Schweiß und Arbeit bekommen muss, dann werde ich das tun. Und wie du richtig sagst, finde ich, das geht nur, wenn man auch nicht zu viel hat, dass man diesen Hunger nicht entwickeln kann.
Klasse. Wir waren ja, die Idee zum Podcast entstand ja heute Mittag spontan. Und du hast dich spontan drauf eingelassen. Dafür erstmal vielen Dank. Und dann haben wir ja gesagt, als wir den Podcast vor fast 40 Minuten, wir sprechen schon 40 Minuten, begonnen haben, wir gucken mal, ob wir was rauskriegen, ob wir ihn überhaupt senden. Ich finde, er ist richtig gut geworden. Was ist dein Eindruck? Wie war es für dich?
Also erstmal möchte ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du mir hier erlaubt hast, auf deinem Podcast zu sein und auch hier sein zu dürfen. Vielen Dank an euch alle da draußen. Ich hoffe, ich konnte das ein oder andere sinnvolle Wort von mir geben. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ich zu viel über mich rede. Aber ansonsten finde ich das sehr schön und fand es auch sehr schön, mit dir darüber zu reden und auch zu sehen, dass wir von unserem Weltbild in diesem Bereich zumindest sehr Auge zu Auge sehen, sehr sozusagen einen gemeinsamen Grund haben, auf den wir gucken können. Und ja, kann ich so wiedergeben.
Und ich denke, du hast es ja sehr höflich angedeutet, in diesem Fall haben wir einen gemeinsamen Grund, in anderen haben wir vielleicht keinen. Das ist überhaupt nicht schlimm in meinem Urteil. Ich versuche da immer entspannter zu sein. Ich freue mich, wenn unsere Welten sich kreuzen oder übereinstimmen. Und dann denke ich auch, das Recht und manchmal auch die Pflicht der Jüngeren ist es zur Revolution, auch zur Ablehnung von Dingen, die wir gemacht haben. Ich glaube, dass dadurch tatsächlich Innovation entsteht. Ich habe auch vieles anders gemacht, als meine Eltern sich das vielleicht für mich gewünscht hätten oder sie es noch gemacht haben. Und ich glaube, dass dahinter Angst liegt, dass es dem Kind nicht gut geht oder dass es nicht zum Erfolg im Leben kommt. Aber ich kann mich da bei dir immer freier machen. Ich denke, so eine tolle Welt haben wir als Jahr auch nicht geschaffen, muss man sagen. Also wir sind jetzt 2025 und die Welt ist gerade hier und da ganz schön in Schieflage. Also ich glaube, meine Generation hat jetzt nicht so einen Top-Job nur gemacht. Insofern ist es ganz gut, wenn deine Generation Dinge anders macht, die hinterfragt, ob das jetzt Revolution, Evolution ist. Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr wissen. Ich erwarte nur von mir selbst, dass ich immer entspannter und wohlwollender eigentlich sehe, was du konkret oder auch deine Generation machst, weil das ist Teil dieses Generationenvertrages, dass wir nicht immer alles gleich machen müssen. Und insofern hoffe ich und erinnere mich daran, bitte, dass ich immer entspannter werde, wenn dein Weg einfach ein anderer ist, weil ich glaube, das gehört dazu. Ich kann dir nur von Herzen Glück wünschen, sowohl als Interview-Gastgeber als auch als dein Dad. Ich kann immer wieder sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin.
Vielen Dank.
Ich finde, dass du einen brutal guten Weg die letzten Jahre gegangen bist. Ich freue mich sehr, dass du jetzt diesen Sprung ins Leben wieder wagst. Ich wünsche dir Abenteuer. Ich wünsche dir auch mal auf die Fresse fallen, weil dadurch Lernen entsteht. Ich wünsche das Kennenlernen von guten Weibern, Frauen, die dein Herz berühren. Ich wünsche dir auch Spaß um die Lendengegend rum, weil das auch zu den Erfahrungen gehört. Und ich wünsche dir einfach, dass wir immer mehr Vater-Sohn-Verbindung haben können, ohne die Diskrepanzen, die es durchaus geben darf, weil wir ja die Nabelschnur mit der Zeit abschneiden. Und ich kann mit totaler Freude sagen, ich liebe dich von Herzen, mein Sohn.
Ich liebe dich auch, Papa. Kann ich genauso und noch mehr erwidern.
Hundertprozentig. Ihr lieben Zuhörerinnen, ihr lieben Zuhörer, schau doch mal, wenn du diesen Podcast hörst, dass es vielleicht auch mal Zeit ist, dass du mit deinem Kind einfach mal so ein Gespräch führst, mit oder ohne Mikro, und dir die Zeit nimmst bei einem Abendessen, bei einem Spaziergang, mal zu reden, wie sind so die Welten von dir und deinem Kind oder wenn du aus Kinderperspektive bist, dir und deinem Elternteil. Und ich wünsche dir, dass du zum Abschluss diese wunderbaren drei Worte finden kannst. Ich liebe dich, weil ich habe jetzt noch ein Kloß im Hals, das meinem Sohn zu sagen und auch von meinem Sohn zu hören, ist einfach ein Riesengeschenk. Und ich glaube, dass bei allen Diskrepanzen, und sei sicher, Ben und ich hatten echt einen Haufen, das Band einfach ist, was darunter und auch darüber liegt. Es ist im Grunde das Rahmenband, das alles zusammenhält und so funktioniert die Welt, dass wir uns trotz aller Widerstände auch wieder in Begegnung und in Versöhnung begeben. Also insofern für ein Gespräch. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann schreib mir doch, wie das Gespräch mit deinem Vater, deiner Mutter oder mit deinem Kind war. Und wenn du noch mehr Tipps brauchst für dich und deinen Alltag, melde dich zum Newsletter an. Mein wunderbarer Mitarbeiter, der Linus Wittmer, hat die so toll gestaltet, die neue Webpage. Und guck mal, ob der Linus das nicht so toll für dich gemacht hat, dass du dich anmelden möchtest zum Newsletter, damit ich dich auch in Zukunft mit weiteren Tipps versorge. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir viele geniale Momente und eine geniale Woche. Bis dann, dein Mann Farid. Tschüss.